Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Affäre um rechtsextreme Drohungen und ein mögliches rechtes Netzwerk bei der Polizei in Hessen hat personelle Konsequenzen. Landespolizeipräsident Münch ist zurückgetreten. Laut Innenminister Beuth hatte Münch wichtige Informationen erst nach Wochen an das Innenministerium weitergegeben. Dabei ging es unter anderem um das unerlaubte Abrufen persönlicher Daten über hessische Polizeirechner. Diese Daten waren dafür genutzt worden, rechtsextreme Drohungen gegen Politikerinnen und Politiker sowie Personen des öffentlichen Lebens zu verschicken.
Droh-SMS, unterschrieben mit Heil Hitler und SS-Obersturmbannführer. 9 rechtsextremistische Morddrohungen dieser Art erhielt die Kabarettistin Idel Beider seit März 2019. Die jüngste erst heute Mittag, kurz vor unserem Interview.
Das macht mich wütend ohne Ende, dass man mich, meine Familie so in so eine Gefahrensituation bringt und sich darum nicht wirklich kümmert. Das geht nicht.
Jetzt ist klar, abgefragt wurden ihre Daten erneut in einem hessischen Polizeirevier, wie auch bei den Morddrohungen gegen die NSU-Opferanwältin Seda Basayildiz und die linken Politikerin Wissler. Dem LKA und dem Landespolizeipräsidium waren die Vorgänge seit Mitte März bekannt, ohne dass der hessische Innenminister Beuth darüber informiert wurde. Wegen dieser Informationspolitik bot der hessische Landespolizeipräsident Münch seinen Rücktritt an, den der hessische Innenminister heute auch annahm.
Er übernimmt als oberster Polizist Verantwortung für Versäumnisse innerhalb der Polizeiorganisation, die er nicht alleine zu vertreten hat. Mit seiner Entscheidung will er das Vertrauen in die hessische Polizei erhalten.
Der Opposition im Hessischen Landtag geht das alles nicht weit genug. Der falsche Mann habe heute seinen Hut nehmen müssen.
Es ist ein Bauernopfer, ganz klar. Ja? Herr Beuth ist verantwortlich für die Strukturen innerhalb der Polizei, sowohl fürs LKA als auch für den Landespolizeipräsidenten. Und das soll jetzt für ihn der Befreiungsschlag sein. Ich glaube aber nicht, dass es so ist.
Bei der Aufklärung der Vorgänge soll dem hessischen Innenminister nun ein Sonderermittler zur Seite stehen. Er soll herausfinden, wer für die illegalen Meldeabfragen verantwortlich war.
Frankreichs Präsident Macron hat den Nationalfeiertag dafür genutzt, den Helferinnen und Helfern in der Corona-Krise zu danken. In einem Fernsehinterview schwor er die Menschen in Frankreich auf eine wirtschaftlich harte Zeit nach der Krise ein. Macron stellte aber auch ein umfangreiches Konjunkturpaket in Aussicht. Am Nationalfeiertag erinnert Frankreich an den Sturm auf die Bastille 1789, der als Auftakt der Französischen Revolution gilt.
Die Luftwaffe donnert wie immer am Nationalfeiertag über Paris. Doch sonst ist alles anders. Keine Parade, keine Zuschauer, dafür eine besondere Geste. Krankenschwestern und Ärzte werden für ihren Corona-Einsatz geehrt. Ein emotionaler Moment. Unter den Ehrengästen auch der deutsche Gesundheitsminister zum Dank für die Aufnahme französischer Corona-Patienten. Der Präsident äußerte sich nach den Feierlichkeiten in einem mit Spannung erwarteten Fernsehinterview. Und er hatte nicht nur gute Nachrichten. Wir werden eine höhere Arbeitslosigkeit bekommen. Massiv. Deswegen müssen wir jetzt handeln, bestehende Arbeitsplätze schützen und in Zukunftsbranchen investieren. Seine Prognose: bis zu 1 Million zusätzliche Arbeitslose im kommenden Frühjahr. Macron will mit einem Ausbau der Kurzarbeit, Umweltinvestitionen und einem neuen Konjunkturprogramm gegensteuern. In diesem Konjunkturplan sind zusätzlich zu dem schon bereitgestellten Geld nochmals 100 Milliarden für Industrie, Ökologie und Kultur enthalten. Während der Präsident seinen Kurs erläuterte, demonstrierten Gewerkschafter und Krankenhausbeschäftigte gegen seine bisherige Politik. Macron steht unter Druck. Frankreich stürzt in eine tiefe Wirtschaftskrise und viele Wähler haben das Vertrauen in den Reformer Macron verloren. Mit Milliardenpaketen will er seine Politik jetzt sozialer und grüner gestalten und zugleich an zentralen Reformen festhalten. Ein Spagat. Nicht ausgeschlossen, dass die Wut wieder aufflammt und Frankreich ein heißer Herbst bevorsteht.
Kalifornien hat seine Corona-Auflagen wieder verschärft. Der Gouverneur des bevölkerungsreichsten US-Bundesstaates verfügte, dass zahlreiche Geschäfte schließen müssen. Restaurants dürfen Gäste nur noch im Freien bewirten. Erst im Mai waren die Corona-Auflagen gelockert worden. Die Zahl der Infizierten, vor allem in den südlichen Bundesstaaten, nimmt wieder deutlich zu. In Kalifornien wurden allein am Sonntag 8.500 neue Fälle gemeldet.
Kalifornien zieht die Notbremse. Wegen der steigenden Zahl der Neuinfektionen geht es für die 40 Millionen Einwohner wieder einen Schritt zurück. Von heute an verlangen wir von allen Bezirken, in den folgenden Bereichen alle Aktivitäten in Innenräumen einzustellen. Restaurants, Weingüter, Kinos, Familienunterhaltung, Zoos, Museen, Casinos, Bars. In 30 besonders betroffenen Bezirken müssen neben Einkaufszentren auch Kirchen, Fitnessstudios, Friseur- und Kosmetiksalons schließen. Einschränkungen, die für rund 80% der Kalifornier gelten, mit Folgen. Ich musste erst mal rausgehen, ich war hysterisch, habe gezittert. Viele von uns könnten endgültig ihr Geschäft verlieren. Wir können uns anpassen und improvisieren. Das ist die einzige Chance, die wir haben. Andere Bundesstaaten sind trotz drastischer Infektionszahlen zurückhaltender. In Texas werden bei mehr als 10.000 stationären Corona-Patienten die Krankenhausbetten knapp. Deswegen fordern lokale Politiker vom Gouverneur Ausgangsbeschränkungen für mindestens 2 Wochen. Bislang vergeblich. Wenn es bislang nicht klar war, wird jetzt deutlich. So viel ist noch geöffnet, von Restaurants über Innenveranstaltungen aller Größen bis hin zu Wasserparks. Das hilft nicht, die Entwicklung umzukehren. Führend bei den täglichen Neuansteckungen ist Florida. Trotz mehr als 15.000 Infektionen am Sonntag geht vielerorts das öffentliche Leben weiter. Miami ist jetzt das Epizentrum der Pandemie. Was wir vor 5-6 Monaten in Wuhan gesehen haben, da stehen wir jetzt. Gouverneur DeSantis will dennoch keine Maskenpflicht anordnen. Kritik auf einer Pressekonferenz. Schande über Sie. Wir haben Rekordzahlen und Sie tun nichts. Wie umgehen mit dem Virus? Bislang sucht jeder US-Bundesstaat eigene Antworten.
Hierzulande wird derzeit diskutiert, wie mit regionalen Corona-Ausbrüchen umgegangen werden soll. Für Schlagzeilen hatten in diesem Zusammenhang die Kreise Heinsberg, Gütersloh oder auch Tirschenreuth gesorgt. Kanzleramtschef Braun bestätigte Gespräche mit den Ländern über regionale Ausreisebeschränkungen. Kanzlerin Merkel selbst warb für solche lokalen Verbote. Kommunale Spitzenvertreter mahnten, Beschränkungen müssten stark eingegrenzt werden und sollten nicht ganze Kreise betreffen.
Bundeskanzlerin Merkel war heute zu Gast bei Ministerpräsident Söder in Bayern. Auf Schloss Herrenchiemsee nahm sie an einer Sitzung des Kabinetts teil. Dort stellte Merkel ihre Ziele für die deutsche EU-Ratspräsidentschaft vor. Im Anschluss sagte Söder Merkel die Unterstützung der bayerischen Regierung für die Pläne eines milliardenschweren EU-Wiederaufbaufonds zu. Diesen will Merkel auf dem EU-Gipfel am Freitag und Samstag in Brüssel durchsetzen. Am Abend setzte Merkel mit Spaniens Ministerpräsident Sanchez ihre Vorbereitungstreffen für den Corona-EU-Sondergipfel fort. In Berlin beriet sie mit ihm über Auswege aus dem Streit über die Milliardenhilfen. Deutschland gehe kompromissbereit in die Verhandlungen, sagte Merkel im Anschluss. Sanchez pochte auf eine Einigung noch im Juli. Spanien ist besonders hart von der Corona-Pandemie betroffen und drängt deshalb auf EU-Hilfen, die vor allem aus Zuschüssen bestehen.
Die Bundesregierung will Unternehmen dazu verpflichten, bei Lieferanten im Ausland auf die Einhaltung von Menschenrechten und Umweltstandards zu achten. Entwicklungsminister Müller und Arbeitsminister Heil kündigten ein entsprechendes Lieferkettengesetz nach der Sommerpause an. Freiwillige Selbstverpflichtungen würden nur von wenigen Firmen eingehalten, erklärten der CSU- und der SPD-Politiker. Textilien, aber auch Kaffee oder Schokolade landeten derzeit noch oft als Billigprodukte in den Geschäften. Aus der Wirtschaft kommt Kritik.
Entwicklungsminister Müller hat ein Beispiel gleich zur Hand. Eine Jeans, die er aus Bangladesch mitgebracht hat, produziert von einem Zulieferer, der Menschenrechte und Ökostandards einhält.
Diese Jeans kostet im Einkauf 7 Euro. Ohne diese Standards kauft der deutsche Handel für 5 Euro ein. Diese 2 Euro sind die Kosten, um nachhaltig zu produzieren.
Die Lieferketten vieler deutscher Unternehmen beginnen oft in Entwicklungsländern. Sozial- oder Umweltstandards sucht man dort meist vergebens. Doch wie verantwortlich verhalten sich deutsche Unternehmen? Seit 4 Jahren gibt es freiwillige Selbstverpflichtungen. Nach einer Umfrage der Bundesregierung halten sich gerade einmal 22% der Unternehmen an diese Verpflichtungen.
Die Ergebnisse sind so ernüchternd, dass das jetzt aus dem Koalitionsvertrag auch folgt. Nämlich, dass wenn zu wenig Unternehmen auf dem freiwilligen Wege diesen Weg gehen, wir auch über gesetzgeberische Verpflichtungen nicht nur reden, sondern auch in dieser Legislaturperiode zu einem Gesetz kommen.
Das Gesetz soll deutsche Unternehmen ab 500 Mitarbeitern unter anderem dafür haftbar machen, wenn Menschenrechte oder Umweltstandards bei der Produktion im Ausland verletzt werden. Der Wirtschaftsminister warnt heute schon vor einem Schnellschuss und will ein Gesetz lieber nur auf EU-Ebene. Wirtschaftsverbände kritisieren außerdem,
dass man den Unternehmer in Deutschland, der gar keine Niederlassung im Ausland hat, der wenig Kontrollmöglichkeiten hat, am Ende dafür haftbar machen wird, was in einem Land passiert. Und da sagen wir, das ist zu weitgehend.
Dabei investieren jetzt schon große Unternehmen freiwillig in Arbeits- und Umweltschutz ihrer Zulieferer, darunter Tchibo, C&A und Rewe. Das kostet. Sie fordern ein Lieferkettengesetz, damit ihr Engagement nicht zum Nachteil wird.
Es kann nicht sein, dass Wettbewerb zu Lasten von Menschen und der Umwelt gehen. Und deswegen ist es jetzt an der Zeit, dass wirklich alle sich verbindlich bewegen müssen. Und deswegen sind wir auch für ein Lieferkettengesetz.
Schon morgen wollen die beteiligten Ministerien konkret mit der Arbeit am Gesetz beginnen. Der Konflikt, so hört man, dürfte zwischen denen verlaufen, die ein Gesetz schnellstmöglich auf nationaler Ebene wollen und jenen, die eine europäische Lösung anstreben, wodurch sich ein Lieferkettengesetz allerdings um Jahre verzögern würde.
Wie könnte eine gesetzliche Regelung aussehen und was schlagen Unternehmen und Verbände vor? Die wichtigsten Fragen zum Lieferkettengesetz beantworten wir auf tagesschau.de. Vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag hat der Prozess gegen einen mutmaßlichen Anführer der islamistischen Terrormiliz Ansar Dine begonnen. Al-Hassan aus Mali werden Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen vorgeworfen. Seine Islamistengruppe kontrollierte zwischen 2012 und 2013 den Norden Malis. Al-Hassan soll eine islamistische Polizeieinheit in der von Rebellen besetzten Wüstenstadt Timbuktu geleitet haben.
Mali 2012. Als Chef der Religionspolizei soll Al-Hassan die Bevölkerung terrorisiert haben. Er soll willkürlich Strafen wie etwa öffentliches Hände abhacken, auspeitschen oder Hinrichtungen ohne vorheriges Urteil eines Gerichtes vollstreckt haben. Zudem wird ihm vorgeworfen, an der Zerstörung von UNESCO-Weltkulturerbestätten beteiligt gewesen zu sein. Besonders grausam soll er Frauen behandelt haben, durch sexuelle Versklavung und systematische Zwangsverheiratungen. Unsere Beweise werden zeigen, dass Frauen und Mädchen das Hauptziel der Gräueltaten waren. Sie wurden verfolgt, gequält, missbraucht, geschlagen, eingesperrt und öffentlich gezüchtigt, wenn sie nicht komplett verhüllt waren. Regungslos verfolgte der Dschihadistenführer die stundenlange Anklageverlesung vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Im Falle einer Verurteilung drohen ihm bis zu 30 Jahre Haft. Seine Opfer hätten dann Anspruch auf eine Entschädigung für ihre körperlichen und seelischen Schäden. Der Prozess heute ist schon ein Sieg, ein großer Tag für die Opfer. Er macht ihnen Hoffnung, dass ihr Peiniger zur Verantwortung gezogen wird. Das Verfahren findet auf Wunsch der malischen Regierung vor dem Internationalen Strafgerichtshof statt. Der Prozess wird Jahre dauern. Mit diesem Verfahren erkennt der Internationale Strafgerichtshof zum ersten Mal an, dass es wie im Fall der systematischen Zwangsverheiratungen in Nordmali Verbrechen gegen die Menschlichkeit gibt, die rein aufgrund des Geschlechts verübt werden. Damit könnte ein Urteil wegweisend für die weitere Rechtsprechung werden.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 15. Juli.
Tiefdruckeinfluss sorgt in den nächsten Tagen für unbeständiges und recht kühles Wetter. Heute Nacht breiten sich aus Nordwesten Wolken mit Regen oder Schauern langsam in die Mitte aus, sonst bleibt es trocken und zum Teil auch noch klar. Am Tag ziehen die Regenwolken nach Südosten, hier und da sind Gewitter dabei. Im Norden und Westen, am Nachmittag auch in der Mitte, zeigt sich dagegen häufiger die Sonne und es gibt dort nur noch einzelne Schauer oder kurze Gewitter. Heute Nacht meist zweistellige Werte, bei klarem Himmel wird es teilweise kühler. Morgen wird die 20-Grad-Marke vielerorts nicht mehr erreicht und nur selten, vor
allem im Osten und Südosten überschritten. Am Donnerstag weiterhin unbeständig und für die Jahreszeit zu kühl. Am Freitag wird es dann langsam wieder freundlicher und am Samstag auch wärmer.
Um 22.15 Uhr hat Ingo Zamperoni diese Tagesthemen für Sie. Große Hoffnung oder große Gefahr? Streit über Corona-Impfstofftest in Afrika und Filmstart Berlin-Alexanderplatz, der Klassiker neu interpretiert. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend.